Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier auch in diesem schönen Anschluss an den vorherigen Vortrag, das habe ich zwar schon gewusst, aber nicht genau, wie gut er eigentlich passt zu dem, was ich jetzt vorzutragen versuche. Also der Kongress stellt eben die Frage, was es besagt, impliziert Mensch zu sein, Zusatz, Fundament, Imperativ oder Floskel. Aber eigentlich liegt dem eine andere Frage voraus, was ist unter Menschsein überhaupt zu verstehen? Und natürlich die wohl bekannte Frage, was ist der Mensch? Und unter diesem Titel ist 2008 ein Buch erschienen, Was ist der Mensch? Herausgegeben von mehreren Leuten, unter anderem von Louis Niederrümelin, den wir ja nachher gleich hören werden. Und das sind fast 80 Autoren, versuchen auf diese Frage eine Antwort zu geben. Es sind vor allem Philosophen, Psychologen, Naturwissenschaftler, auch ein paar Politiker mit dabei. Und die sind damit auf sehr unterschiedliche Weise umgegangen. Selbstverständlich, klar, hat niemand den Anspruch jetzt erhoben, eine verbindliche Antwort darauf zu geben. Es gab sogar einige der Autoren, die ganz offen zugegeben haben, dass sie mit der Frage eigentlich nicht wirklich was anfangen können oder dass sie zu einer Antwort sich nicht in der Lage sehen. Und ein Autor, der stellt diese Frage selbst in Frage. Das ist der Psychologe Wolfgang Prinz, der bemerkte, dass er als Empiriker keine Was-ist-Frage stellt und sie deshalb auch nicht beantworten kann und will. Andererseits, und das ist jetzt für unseren Kontext hier besonders wichtig, geht er davon aus, dass jeder theoretische Ansatz seinen Gegenstand, das ist ja hier der Mensch, der Gegenstand, zuvor erst einmal konstituieren muss. Und diese Gegenstandskonstitution, die kann als implizite Antwort, so sagt er, auf die Was-ist-Frage verstanden werden. Und gut, das ist jetzt die Frage, geht das nur für den Wissenschaftler als Empiriker? Es gibt einen schönen Ansatz vom amerikanischen Psychologen George Kelly, der gilt heute als Urvater der kognitiven Wende in den 50er und 60er Jahren. Der hat vorgeschlagen, dass man den Menschen, also überhaupt jeden Menschen, auch als Wissenschaftler zu verstehen könnte. Und der Mensch hat eben, er sagt, wie ein Wissenschaftler bestimmte Konzepte, bestimmte Theorien über die Welt und auf dieser Basis macht er dann Erfahrungen, hat aber auch Annahmen und Erwartungen, die dann an der Erfahrung dann überprüft werden. Das ist dann ähnlich den wissenschaftlichen Experimenten. Das passt dann nicht ganz. Also wenn zum Beispiel die Erfahrungen nicht mit den Konzepten übereinstimmen, dann ist es an sich das beste Vorgehen, die Konzepte zu verändern. Weniger günstig, aber sehr viel leichter durchzuführen ist es, die Erfahrung an die Konzepte anzupassen, damit in der Regel aber auch zu verzerren. Und das bedeutet eben, die Antwort auf die Frage nach dem Menschen, wenn sich diese Frage gestellt wird, die ist abhängig von dem jeweiligen Menschenbild. Das war ja eben auch der Tenor des vorigen Vortrags. Das wollte ich eben auch in diesem Titel ausdrücken, Menschsein, okay, doch nach welchem Menschenbild. Und für Wolfgang Prinz, den Psychologen, Empiriker, da ist es durchaus selbstverständlich, dass das innerhalb seiner eigenen Disziplin, dass da, also der Psychologie, dass da unterschiedliche Menschenbilder vertreten werden. Und da hat es konkurrierende Ansätze seit den Anfängen der Psychologie gegeben. Aber das wurde besonders deutlich eigentlich vor dem Hintergrund, dass diese paradigmatische Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sehr stark auf unterschiedlichen Menschenbildannahmen beruhte. Also die humanistische Psychologie, die sich selbst als dritte Kraft bezeichnete, in den 50er, 60er Jahren entstanden, die grenzte ihr positives Menschenbild ganz scharf ab gegen die damals dominanten und miteinander konkurrierenden anthropologischen Konzeptionen der behavioristischen Psychologie, die hat die psychologischen Institute dominiert, und der Psychoanalyse, das war zu dem Zeitpunkt noch die führende psychotherapeutische Richtung. Und Ende der 60er Jahre kam dann noch eine vierte Kraft hinzu, die transpersonale Psychologie. Und dieses Thema wird in der Psychologie viel mehr als in der Philosophie deutlich, wird bis heute diskutiert, auch empirisch untersucht, etwa durch die Befragung von Psychologiestudenten hinsichtlich ihres Menschenbildes. Wäre interessant, wie das wäre, wenn man Philosophiestudenten fragt hinsichtlich ihres Menschenbildes. Vor allem auch durch den Freiburger Psychologen Jochen Farnberg. Ich wollte an sich da was zu sagen, aber wenn es interessiert, auf der Website jochenfarnberg.de hat er auch die Fragebögen veröffentlicht und ganz schöne Aussagen dazu gemacht. Wenn das passiert, kann das da nachher. Ist alles zugänglich da. Ja, eben in der Philosophie wird das eher selten thematisiert, auch hier ist mir wirklich aufgefallen, bei diesem Kongress zum Thema Menschsein, da kommt der Begriff des Menschenbildes eben kaum vor, außer in diesen beiden Vorträgen, die ja jetzt auch schön zusammenstehen, zusammengefasst sind, zeitlich. Ja, also das heißt, unterschiedliche Menschenbilder, die stehen in wissenschaftlichen Disziplinen und entsprechend eben auch bei Individuen in einem Konkurrenzverhältnis. Jetzt fragt Prinz, dieser Empiriker, der bereit weiß, dass da unterschiedliche Menschenbilder in seiner Wissenschaft bestehen, wer könnte jetzt dann, stelle die Frage, die impliziten ontologischen Voraussetzungen wissenschaftlicher Theorien explizit machen? Er sagt, dass sich die Wissenschaften selbst schwer tun, die sind ja gewissermaßen befangen, da vertritt jeder sein Menschenbild meistens implizit, und dann die Philosophie. Er sieht diese Möglichkeit allerdings sehr kritisch und sagt, oft bieten sich Philosophen an, diesen Part zu übernehmen, aber auch sie tun sich schwer, denn meist fehlt ihnen das Verständnis für die forschungspragmatische Funktion theoretischer Konzepte. Also dieser Theorie-Praxis-Bezug, der für Empiriker so wichtig ist, der ist für Philosophen ja etwas schwieriger, weil sie in dem Sinn keine Empirie haben, außer der Lebenserfahrung. Und die wird auch oft nicht so, ist auch nicht oft so im Mittelpunkt. Und für Prinz ist das jetzt nicht so problematisch, weil er einfach darauf vertraut, dass durch die beschriebene Konkurrenz, die sich in verschiedenen Forschungsrichtungen auch ergibt, dass die dann durch die Forschungsproduktivität, wie er sagt, dass die dann darüber entscheiden, welches Konzept jetzt günstiger ist oder angemessener ist. In der Psychologie hat das teilweise hat das funktioniert, aber eben in dieser Revolution, von der ich gesprochen habe, in der kommunistischen Psychologie, aber es ist leider auch in der Psychologie so, auch bis heute noch, dass zum Teil Einfluss und Prestige eine ganz wichtige Rolle spielen, mehr als die besseren Ergebnisse, zum Beispiel die bis jetzt noch nicht erfolgte Kassenzulassung der humanistischen Psychotherapien in Deutschland, der ist ein Beispiel dafür, das bessere Menschenbild, sondern auch Macht und Freunde und so weiter. Und für einen akademischen Philosophen ist das einfach noch unvergleichlich schwieriger. Er hat auch wenig Gelegenheit, seine Theorien, sein Menschenbild an konkreter Erfahrung, geschweige denn an wissenschaftlicher Empirie, zu messen. Das ist jetzt, ich bin ja philosophischer Praktiker auch, über philosophische Beratung habe ich Arbeit geschrieben. Für mich ist das etwas anders, weil in Seminaren, die ich mache zur eigenen Lebensphilosophie, wie auch in der Einzelberatung, da geht es auch oft um das Menschenbild, und dann ist eben von zentraler Bedeutung, das wäre sowas mit dem Prüfcharakter, was ja auch erwähnt worden ist, da geht es darum, dass die jeweils vorliegenden Theorien, also das Menschenbild, das Weltbild, auch das Gottesbild, die Transzendenzvorstellungen, auf die eigene Lebenspraxis zu beziehen, darum geht es da, und daran zu prüfen und gegebenenfalls dann im Dialog die Konzepte zu verändern, zu erweitern, zu vertiefen, da ist dieser Bezug eben gegeben. Und das ist eigentlich beim Wissenschaftler und seiner empirischen Arbeit keineswegs anders. Und gerade die erwähnte humanistische kognitive Wende in der Psychologie, die hat ihren Ausgangspunkt von diesen Gesichtspunkten genommen und hat sich dabei in ganz wesentlichen Aspekten auf die philosophische Wissenschaftstheorie gestützt. Zum Beispiel der Psychologe Robert Hutterer hat eine Arbeit geschrieben über das Paradigma der humanistischen Psychologie. Der widmet da ein ganzes Kapitel diesem Thema. Die Überschrift lautet »Der philosophisch-anthropologische Kontext«. Menschenbild und Selbstinterpretation des Menschen, 1998 ist das Buch erschienen. Hutterer beschreibt die große Bedeutung der zugrunde liegenden Menschenbilder. Er sagt, es gilt, das implizite Menschenbild, das die gesamte Forschung als Hintergrundraster beeinflusst, explizit zu formulieren und so der Kritik zugänglich zu machen, sonst kann man es ja nicht, gar nicht kritisieren. Ein Menschenbild hat einen nicht-empirischen Charakter, das ist natürlich auf die Wissenschaftstheorie, ein Statement View. Es spiegelt die Werte und das Erkenntnisinteresse einer Wissenschaftlergemeinschaft und ist ein expliziter Hinweis auf die Voraussetzungshaftigkeit der Forschung. Es hat darüber hinaus erkenntnisleitende und heuristische Funktion, indem es das Problembewusstsein in die Fragerichtung bestimmt. Und mir scheint jetzt diese heuristische Funktion besonders wichtig, denn sie hat nicht nur aufdeckende, sondern auch zudeckende, verbergende Kraft und kann ganz bestimmte Phänomene für ein Individuum, gleich ob das jetzt ein Wissenschaftler ist oder ein Individuum mit anderem Hintergrund, es kann ein Phänomen quasi unsichtbar machen. Dazu schreibt Walter Herzog in seinem 1984 erschienenen recht einflussreichen Buch Modell und Theorie in der Psychologie, eine neue Sichtweise, das bedeutet oft gleichzeitig eine neue Art der Konstituierung psychischer Wirklichkeit. Die einzige Möglichkeit, Modelle in Frage zu stellen, sind andere Modelle. Ja, und Wissenschaft, ja, das ist ja. wissenschaftstheoretisch betrachtet, stellen Menschenbilder, also Hintergrundannahmen dar, weit gespannte Theorien, die stets eine weltanschauliche Fundierung haben. Und sie sind eben, sagt dieser wissenschaftstheoretische Hintergrund, sind empirisch nicht unmittelbar zu stützen oder zu widerlegen, sondern sie bieten vielmehr umgekehrt den Deutungsrahmen für erfahrungsmäßige Daten im persönlichen wie auch im wissenschaftlichen Kontext oder Empirie. Das wird aber selten thematisiert. Im wissenschaftlichen Diskurs bleibt in den Disziplinen, die mit den Menschen zu tun haben, es sind ja eine ganze Reihe von Disziplinen, da bleiben die eigenen anthropologischen Hintergrundannahmen vielfach implizit. Ich möchte jetzt im Folgenden versuchen, unterschiedliche Menschenbildannahmen zu rekonstruieren, die in der Philosophie im Grunde seit ihrem Beginn entwickelt und vertreten wurden, oft in sehr kontroverser Form von Anfang an eigentlich. Für unseren Kontext habe ich etwas vereinfacht drei mögliche Grundpositionen unterschieden und das habe ich auch in der Anbindung bereits benannt. Ich möchte sie charakterisieren und möchte sie als alternative und insofern miteinander konkurrierende Sichtweisen auf den Menschen beschreiben. Jede dieser Sichtweisen ergibt andere Antworten auf die Fragen, die im Rahmen dieses Kongresses gestellt wurden. Das könnte man mal durchbuchstabieren, wie die dann ausfallen würden. Die erste Grundposition wären für mich naturalistische Ansätze, die den Menschen den Status eines Tieres mit besonderer kognitiver Ausstattung geben. Sind Sie ja vertraut. Da gibt es schon einige Unterschiede, was die Möglichkeit einer tatsächlichen Reduktion psychischer Inhalte auf Gehirnprozesse zum Beispiel angeht. Aber eigentlich geht dieses Menschenbild grundsätzlich davon aus, dass Bewusstsein eine Hervorbringung des Gehirns ist und nicht mehr. Und dass es sich auch darauf basieren lässt. Thomas Metzinger, der auch in einem Vortrag hier thematisiert wird, ein bekannter Vertreter eines solchen naturalistischen Menschenbildes, der hat einen wesentlichen Aspekt kurz folgendermaßen skizziert, zwar in Frageform da in dem Text, auf den ich mich beziehe, aber doch deutlich mit dem Akzent, dass er von der Gültigkeit der darin geäußerten Annahmen ausgeht. Er sagt, wir bewegen uns derzeit auf ein grundlegend neues Verständnis dessen zu, was es heißt, männlich zu sein. Haben wir womöglich gar keine Willensfreiheit, wie manche hier auch schon meinen? Gibt es keinen roten Faden im Selbst, keinen echten Ich-Kern, der den inneren Anker unserer Persönlichkeit ausmacht und über die Zeit hinweg stabil bleibt? Und wenn tatsächlich so etwas wie das neuronale Korrelat des Bewusstseins existiert, ist es nur noch schwer vorstellbar, dass Erfahrung, Denken und Gefühle auch noch nach dem Tod des zugehörigen Organismus geben könnte. Logisch bleibt es natürlich möglich, aber empirisch wird es immer weniger plausibel. Die unsterbliche Seele hätte dann für viele ausgedient. Wir müssen uns als radikal sterbliche Wesen betrachten. Metzinger selbst ist sich schon darüber im Klaren, dass vor dem Hintergrund eines solchen Menschenbildes Orientierungsprobleme auftreten können. Er sagt es selbst, er findet sein eigenes Menschenbild, er hat dafür die Bezeichnung das neue Bild des Menschen. Jetzt Zitat, er findet das mehr als ernüchternd, ja fast schon entwürdigend. Es zeigt uns als Wesen, sich danach sehnen und sterblich zu sein, aber schrittweise entdecken müssen, dass sie seelenlose Egomaschinen sind. Es gibt wirklich keinen Grund, die Evolution zu glorifizieren. Sie hat Milliarden unserer biologischen Vorfahren geopfert. Der Prozess hat uns Gefühle und Interessen verliehen, aber er nimmt keinerlei Rücksicht auf sie. Ja, ich möchte dazu sagen, offensichtlich ist Metzinger sich dessen nicht bewusst, dass er nicht vom Menschen spricht, sondern dass er diese Befunde oder Daten, an denen er sich orientiert, die er sonst an anderen Stellen noch weiter ausdifferenziert, dass er die vor dem Hintergrund seines persönlichen Menschenbildes deutet. Es sind jederzeit alternative Deutungen, Interpretationen derselben Befunde möglich, sofern ein anderes Menschenbild zugrunde gelegt wird. Für einen Philosophen scheint mir das eine erstaunliche Opakheit, das verwendet er ja, Unsichtbarkeit der eigenen anthropologischen Brille zu sein, muss ich sagen. Und zu dieser Vermischung von Erfahrungsdaten und Deutung, die auch vorliegt, hat sich der Berliner Wissenschaftstheoretiker Horn Tetens sehr klar geäußert. Bis zum heutigen Tag, Tetens, Informationsphilosophie erschienenen Vortrag, behaupten nicht wenige Philosophen immer wieder, als Naturalist sei man nur an Ergebnissen der empirischen Wissenschaften orientiert und vermeide jede metaphysische Spekulation. Das ist so offenkundig falsch, dass man sich nur wundern kann, wie sehr diese Behauptung bei vielen Philosophen immer noch verfängt. Kein Resultat der empirischen Wissenschaften beweist den Naturalismus, auch kumulativ beweisen die einzelwissenschaftlichen Forschungsresultate insgesamt nicht die Richtigkeit des Naturalismus. Und das von jemandem, der sich intensiv mit Wissenschaftstheorie beschäftigt hat und selbst eigentlich dem Naturalismus sehr, sehr nah gestanden ist in der höheren Zeit. Gut, dann die zweite Gruppierung, die möchte ich mal charakterisieren als humanistische Ausrichtungen, die den Sonderstatus des Menschen betonen, oft mit starker Orientierung am Kultur- oder Personenbegriff. Vertreter eines ethischen Humanismus, so bezeichne ich diese Position gern, die empfinden den Naturalismus als eine extreme Sicht des Menschen und der Welt auch und kritisieren sie aus ihrer Position unter Umständen ganz massiv. Julia Niederrümelin, das sich ja auch nachher vorstellen, denke ich, stellt die naturalistische Position neben dem religiösen Fundamentalismus, den er explizit nennt, auch den muslimischen nennt er da ganz explizit dazu. Diese beiden stellen für ihn eine Bedrohung humanistischen Denkens dar. Zitat, ein neuer, naturwissenschaftlich inspirierter Antihumanismus, der zunächst die Fähigkeit zu freier und verantwortlicher Entscheidung und damit die anthropologischen und moralischen Grundlagen einer humanen Rechtsordnung bestreitet. Ja, bei den Kritikern eines reduktionistischen oder auch versuchsweise nicht-reduktionistischen Naturalismus wird allerdings oft nicht deutlich, welche konkreten Menschenbildannahmen dann selber vertreten werden. Was die Inhalte des Menschseins angeht, er wird oft von Menschen als kulturellem Wesen gesprochen. Das wird überhaupt von Tomasello zum Beispiel auf den Schultern von Riesen steht und von daher im Vergleich zum Tier in sehr kurzer Zeit unglaubliche kulturelle Entwicklungsschritte vollziehen kann, die dann jedes Individuum sehr stark prägt. Oder auch der Organismusbegriff oder Ganzheitsbegriff wird verwendet. Ist allerdings oft nicht so deutlich, was damit genau gemeint ist. Und ontologisch halten sich die Vertreter dieser Position oft eher zurück. Niederrümelin schreibt zu diesem Punkt, dass der Humanismus zwar mit materialistischen, also stark reduktionistischen Positionen in der Philosophie des Geistes unvereinbar ist, er ist dagegen, so formuliert er, vereinbar mit Kontinuitäts- und Emergenztheorie des Theorien des Mentalen. Er ist nicht auf eine dualistische Metaphysik festgelegt. Insofern nimmt diese Gruppe von Menschenbildern, würde ich von dieser Kategorisierung her, wie ich sie vornehme, diese Ausrichtung an Kultur, Person und ethischem Humanismus, die nimmt eine mittlere Position ein, die kann sich ontologisch, anthropologisch mit der ersten oder auch mit der dritten Gruppe verbinden. Die dritte Gruppe, die möchte ich mal so formulieren, sind Ansätze, die den Wesen als ein mit Geist ausgestattetes Wesen betrachten. Ich habe da den Schäderschen Begriff ein bisschen im Hintergrund, aber ich habe ihn dann doch nicht hier so einbeziehen können, das hat die Zeit nicht ausgereicht, der Raum. Also ein mit Geist ausgestattetes Wesen, das sich insbesondere auch durch Bezogenheit auf Transzendenz vom Tier unterscheidet. Ja, welche möglichen, heute gut vertretbaren Positionen gibt es in dieser Kategorie? Das ist sehr schwierig, das ist mir sehr bewusst. In der Äußerung von Niederrümelin wird deutlich, dass er als Alternative zum ontologischen Monismus nur den Dualismus kennt. Und diese Position wird dann oft eher als anthropologisch, als ontologisch formuliert. Die ontologischen Termini, das ist wirklich auffallend, würde ich mal sagen, sind für die geistige transzendente Dimension weitgehend abhanden gekommen. Es werden dann die anthropologischen Begriffe Leib und Seele verwendet, das haben wir eben auch schon. Die Seele wird dann in der Regel als immateriell dem materiellen Körper entgegengestellt. Dadurch wird aber diese Position, materieller Körper, immaterielle Seele, wird also nicht besonders plausibel für eine mögliche vertiefende Deutung der Geist-Gehirn-Relation. Tetens hat die möglichen Alternativen etwas weiter und offener formuliert. Er unterscheidet Idealismus, Dualismus und Pluralismus. Er beschreibt es nicht genauer, aber und betont aber eben in diesem Kontext, dass der Naturalismus auch eine metaphysische Position darstellt, keine wissenschaftlich beweisbare. Deshalb, so fordert er, muss sich der Naturalismus, der Vertreter des Naturalismus, mit den anderen metaphysischen Positionen messen lassen. Eben Idealismus, Dualismus, Pluralismus. Und so schließt er diese Passage, jede dieser drei grundsätzlichen Antworten auf die Frage nach der Wirklichkeit im Ganzen und der Stellung des Menschen in ihr, lässt sich so vertreten, dass keine mit irgendeinem Resultat der Einzelwissenschaften in Konflikt geraten. Frage, die ich an mich abgestellt habe, wie könnte nun diese dritte Kategorie von Menschenbildern aussehen, in denen Geist mit einer transzendenten Dimension in Bezug gesetzt wird? Ich möchte dabei von vier Dimensionen ausgehen, nicht nur von den zwei, auf die im abendländischen Denken und im Einfluss der christlichen Theologie auch reduziert worden ist auf Körper und Seele, also Materie, Leben, mentales Bewusstsein, Seele, Psyche, Mind, Englisch, und das höhere Bewusstsein, Geist, Nous, Pneuma, Lateinisch Spiritus. Wenn wir das Leben vom Leben ausgehen, dann fällt mir schon auf, wie sehr in der abendlichen Geistesgeschichte das Leben in untergeordnete Rolle gedrängt worden ist. Aber es hat in der Neuzeit dann wieder neue Aufmerksamkeit gefunden. Aristoteles war eben diese Lebenskraft, die Pflanze von der Seele. Und das nur am Rande, die homöopathische Arznei, die zielt auf die Lebenskraft, nicht auf den Körper, sodass die homöopathischen Ärzte also ein völlig anderes Menschenbild vertreten als die Schulmediziner. Die müssen solche Effekte als Placebo-Effekt abtun. Die dritte Ebene jetzt, Materie eben die dritte, das Bewusstsein, die lässt sich, glaube ich, am besten daran erproben, mit welcher Hypothese dieser an das Problem von Gehirn und Bewusstsein herangegangen wird. Der Naturalismus ist eigentlich gezwungen, Bewusstseinsprozesse als Hervorbringung des Gehirns zu verstehen, sonst bricht das ganze Weltbild zusammen. Der Gotthard Grundtvig, ein Philosoph, ein christlicher Philosoph aus München, der hat mal in einem Interview gesagt, es ging auch um NATO-Erfahrungen da, und er hat selbst eine gehabt, er sagte, wenn es wirklich möglich ist, dass Menschen intensive, verifizierbare Wahrnehmungen ihrer Umwelt haben, während das Gehirn praktisch nicht mehr arbeitet, für uns nicht mehr messbar, die Augen mit Pflaster geschlossen sind, in den Ohren Stöpsel stecken und der Kopf mit einer Decke bedeckt ist, das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird und sie gleichzeitig berichten, was im Raum gesprochen wird, wenn das wahr ist, stimmt unser Standardweltbild definitiv nicht. Und man hat solche Begebenheiten, die sind relativ gut dokumentiert, die könnte man sagen, legen nahe, dass diese dritte Hypothese doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, interpretatorisch mit dem umzugehen, was an Phänomenen Menschheit auch eine ganze Spannweite im Umgang mit außergewöhnlichen Erfahrungen möglich ist und vorkommt. Und wenn ich das jetzt als Alternative etwas offen, aber auch provokativ natürlich formuliere, dann würde ich sagen, eben entsprechend der vorhergehenden Theorie, Bewusstsein wird nicht vom Gehirn hervorgebracht. Es gibt Bewusstseinstätigkeit auch, wenn das Gehirn nicht oder nicht mehr tätig ist. Das wäre sozusagen die Alternativhypothese. Jetzt, wenn ich zu dieser vierten Ebene der geistig-spirituellen komme, die kommt in dem Buch auch vor, allerdings nur so am Rande. Die Herausgeber sagen meinetwegen, der Mensch ist das Wesen der metaphysischen Sehnsucht, der Mensch ist, wenn auch nicht unbedingt ein Gottfinder, sondern ein Gottsucher. Dann der Politiker Hans-Jürgen Vogel sagt, die Würde des Menschen leite ich aus der christlichen Lehre, seiner Gottesebenbildlichkeit ab. Für mich auch ein immer geratenes Fortleben nach dem Tod einschließt, also mit ganz Selbstverständlichkeit. Dann gibt es, das wurde ja auch schon erwähnt, es gibt eine indische Germanistin, die hat in der Zeit am Institut für Philosophie in der Humboldt-Universität geforscht, die bezieht auch ganz selbstverständlich diese Dimension mit ein. Sie bezieht sich auf Aurobindo. Sie können sich vielleicht kurz durchlesen, ich lasse das dann beiseite, wo sie ganz selbstverständlich diese Dimension mit einbezieht. Und mich erinnert das ein bisschen, diese Passage, an eine Aussage von Max Scheler, der gesagt hat, der Mensch ist der einzige Ort, in dem und durch den das Urseiende sich nicht nur selbst erfasst und erkennt, sondern ist auch das Seiende, in dessen freie Entscheidung Gott sein bloßes Wesen zu verwirklichen und zu heiligen vermag. Das ist diese Richtung von oben nach unten, die bei Scheler eben doch auch sehr stark ist. Gut, Menschsein, doch nach welchem Menschenbild? Für mich zeigt sich da eben ein deutliches Ergebnis, dass jeder Mensch kann, muss eigenverantwortlich entscheiden, welche Modellvorstellung von Menschen er sie zugrunde legt. Und die Wissenschaften helfen dabei, meine ich, nur bedingt, weil gerade in populärwissenschaftlichen Publikationen renommierte Persönlichkeiten oft recht unreflektiert ihre eigene Weltanschauung, ihr Menschenbild und auch die daraus sich ergebenden Deutungen mit empirischen Ergebnissen vermengen. Da weise ich in den Seminaren, ich mache sehr oft darauf hin. Noch ein letzter Aspekt, auch der Selbstbezug ist natürlich da ganz wesentlich mit dabei. Und dieser Mitherausgeber sagt, es ist klar, dass jeder Mensch sich selbst definiert. Das heißt, diese Selbstzuschreibung, müssen wir natürlich auch für uns selbst als gültig akzeptieren. Und wenn sie sich ändern, dann ändert sich auch das, was der Mensch ist. Und vielleicht wird künftig, ist meine Hoffnung jedenfalls, auch in der Philosophie die bisher wenig beachtete Frage nach den Menschenbildern, insbesondere auch den implizit vorliegenden, stärker beachtet. Dann wird es auch möglich, metatheoretische Überlegungen, das wäre sozusagen die dass die Literaten auch metatheoretisch überlegen zu den unterschiedlichen vertretenen Menschenbildern in Disziplinen wie etwa der Psychologie zu entwickeln und vielleicht andersweise verständlich zu machen, warum Phänomene, zum Beispiel solche speziellen und besonderen Phänomene wie Nahtoderfahrung oder terminale Geistesklarheit, auf so extrem unterschiedliche Weise interpretiert und gedeutet werden. Und gleichzeitig können diese Phänomene damit auch für den philosophischen Kontext nutzbar gemacht werden, was bisher eher noch selten der Fall ist. Erinnern wir uns dabei daran, dass Menschenbilder als Modelle und Theorien nicht richtig oder falsch sein können oder aber mehr oder weniger angemessen, vertiefend oder verzerrend und damit tatsächlich auch besser oder schlechter, Anführungsstrichen, für den Umgang mit Phänomenen, sowohl der empirischen Wissenschaften wie auch der konkreten praktischen Lebenserfahrung von Individuen unter Einbezug auch der sogenannten außergewöhnlichen Erfahrung. Und ich würde mich freuen, wenn ich in diese Richtung die eine oder andere Anregung geben konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.